Gutenberg Reloaded, so lautet unser Tagesthema hier bei D-Radio Wissen. Der Ex-Minister meldet sich mit einem Buch zurück. Vorerst gescheitert, heißt es. Im Wesentlichen ein Karl Theodor zu Gutenberg Interview von Giovanni Di Lorenzo. Und dort können wir nachlesen, was wir so oder anders schon einmal vom Ex-Minister gehört haben. Vorsätzlich habe er nicht bei seiner Doktorarbeit getäuscht. Fahrlässig sei er gewesen. Es klingt ein bisschen merkwürdig, so zumal so umfangreiche Teile seiner Arbeit nicht aus zu Gutenbergs eigener Feder stammen. Und man könnte sagen, das Ganze lässt jetzt nur zwei Schlüsse zu. Entweder zu Gutenberg lügt oder er glaubt, was er sagt und hat die eigentliche Wahrheit dabei gut und solide verdrängt. Und wir stellen anlässlich des Ganzen die Frage, wie verdrängen wir eigentlich und warum tun wir das? Darüber habe ich mit dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer gesprochen, unter anderem Autor des Buches Kleist, die Entdeckung der narzisstischen Wunde. Ich habe ihn gefragt, Gutenberg gibt an, auf 371 von 393 Seiten der Doktorarbeit von Karl Theodor zu Gutenberg Plagiate gefunden zu haben. Der Ex-Minister sagt dazu, er habe irgendwann schlicht vergessen, was von ihm ist. Kann das sein und wenn ja, wie?
Ja, ich denke, es kann sein, insofern als sich der Autor halt was vormacht. Er denkt, dass die Texte von ihm sind, obwohl sie nicht von ihm sind, weil sie halt auf seinem Computer sind. Und normalerweise würde jemand, der wissenschaftlich arbeitet, alles, was sozusagen nicht von ihm ist, sofort mit einer Fußnote als Zitat kennzeichnen. Wenn jemand es nicht tut, dann denke ich, hat er sozusagen schon den bedingten Vorsatz, halt Sachen als Science auszugeben, die nicht von ihm sind. Und ich denke, wenn jetzt der Autor das so darstellt, als ob er das sozusagen nie gewollt hätte, dann glaube ich, beschönigt er irgendwie so ein Verhalten, das ich ihm sozusagen Polykratismus nenne. Also dies alles ist mir untertänig. Alles, was ich schreibe, gelesen habe, was auf meinem Computer gespeichert ist, gehört mir. Das ist ein bisschen auch was Modernes, weil es gibt ja so Wikipedia oder sowas, das kann ja jeder zitieren. Das ist Open Source, aber in der Wissenschaft ist es natürlich überhaupt nicht üblich. Und wenn man jetzt das hört, wie von Gutenberg das jetzt darstellt, dann denke ich, ist ja ganz deutlich, dass der Mensch sich nicht an das erinnert, was er wirklich gemacht hat, nämlich von Anfang an nicht richtig korrekt die Sachen rezipiert und zitiert, sondern er erzählt sich seine Geschichte immer wieder neu und in jeder neuen Variante dieser Geschichte wird eigentlich die Erinnerung ein bisschen freundlicher für ihn. Dann wird aus etwas, was einfach einen völlig selbstbezogenen Umgang mit Quellen enthält, wird dann eigentlich ein lässlicher Fehler, der auf Überlastung beruht und eigentlich ja auch auf Gutmütigkeit. Er wollte das seinem Doktorvater nicht antun, dass er die Dissertation nicht schreibt. Und so wird die Geschichte eigentlich mit jedem Erzählen immer so, ich bin an gar nichts schuld und ich bin halt in ungünstige Umstände geraten. Und jeder muss doch verstehen, dass ich mich nicht anders verhalten konnte.
Wenn ich Sie da richtig verstehe, nehmen wir mal ein Gutenberg-Zitat jetzt aus diesem Interviewband. Er hat gesagt, er will mit dem Buch denen offene Fragen beantworten, die ihm positiv gesinnt sind, solange die Erinnerung frisch ist. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist die schon länger nicht mehr frisch.
Nein, das ist ja, glaube ich, so eine Illusion, die gerade im Zeitalter der Fotografie und der elektronischen Datenspeicherung die Menschen mehr beherrscht als früher, dass man halt denkt, dass unser Gedächtnis irgendwie sowas ist wie ein Foto oder eine genaue Reproduktion. Das Gedächtnis entsteht aber eher so, dass wir uns Geschichten immer wieder neu erzählen und jede Variante ist dann sozusagen eigentlich stärker so, wie wir das mit unserem Stolz und mit unserem Selbstgefühl vereinbaren können. Das hat ja schon Nietzsche entdeckt in diesem berühmten Satz. Das habe ich getan, sagt meine Erinnerung. Das kannst du nicht getan haben, sagt mein Stolz. Endlich gibt die Erinnerung nach. Und das ist einfach menschlich, oder? Also diese Geschichte mit, da steckt ja auch selber drin, was zu Gutenberg ja auch wirklich sagt. Später werde ich das wahrscheinlich ganz anders erinnern. Jetzt erinnere ich es noch ganz frisch, aber so frisch ist es natürlich auch nicht. Sondern es ist einfach so ein Dissertationschaos, wo er dann eigentlich das Opfer seines eigenen Chaos ist. So stellt er das ja auch dar.
Wir sitzen beide nicht in zu Gutenbergs Kopf. Wir können es nicht abschließend beurteilen. Aber nochmal eindeutiger gefragt, hat er das jetzt verdrängt? Weiß er es wirklich nicht mehr genau, welche Quellen er da woher hat? Oder ist das so ein halbbewusstes Verdrängen, was dann sich aber schlussendlich auf die Zeit hin durchsetzt? So habe ich Sie jetzt ein bisschen verstanden.
Er hat also vermutlich verdrängt, dass von Anfang an er nicht wirklich sauber gearbeitet hat. Und dass das nicht mit diesem ganzen Chaos erklärbar ist letztlich. Also da, denke ich, beschönigt er etwas. Ich glaube, dass halt das primäre Motiv, sozusagen muss ich ja auch fragen, warum verdrängt jemand die Dinge, derer er sich schämt oder wo er sich schuldig fühlt und redet das sozusagen klein. Das hängt ja damit zusammen, dass wir alle eigentlich Angst haben, nicht geliebt und nicht anerkannt zu werden. Und dass die Angst ja ein sehr mächtiges Motiv ist, die Realität zu verzerren. Wenn mir etwas Angst macht, dann möchte ich davon weg und möchte es nicht genau kennenlernen, das nicht erforschen, sondern ich möchte es sozusagen verlassen und hinter mir lassen. Und ich denke, dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach Bewunderung ist natürlich auch in dem Fall die Wurzel dieser Beschönigungen und dieser Verdrängung, dass zu Gutenberg halt einfach diese ganze Geschichte möglichst mit diesem Buch so darstellen will, wie er sie gesehen haben möchte und damit er dann sozusagen einen neuen Anfang machen kann.
Mit Verdrängung gehen die Menschen unterschiedlich um. Wenn wir uns zwei Beispiele angucken aus der Öffentlichkeit, Margot Käßmann einmal tritt sofort zurück, zum anderen Gutenberg kämpft vorher noch eine Runde. Geht es dann nur um die Kalkulation, ob man durch die Krise durchkommt oder kann man dabei von unterschiedlichen Konflikttypen sprechen?
Ja, ich glaube, dass Margot Käßmann einfach viel ethisch aufrechter und selbstkritischer an die Sache rangegangen ist. Sie hat einfach fast mehr an Schuld auf sich genommen, als sie faktisch hatte. Sie hat es sofort eingestanden, dass es falsch war, was sie gemacht hat und ist zurückgetreten von allen Ämtern, hat also gezeigt, sie hängt nicht an diesen Ämtern und sie sieht ein, dass sie was gemacht hat, was mit diesen Ämtern nicht vereinbar ist. Und die Öffentlichkeit hat dann so reagiert, ach wie schade, dass wir diese tolle Bischöfin verloren haben und hatte sozusagen einen Bonus gegeben. Was ja auch interessant ist, weil ich meine, es ist natürlich keineswegs in Ordnung, betrunken Auto zu fahren. Das ist dann auf einmal völlig untergegangen, dieses Delikt in diesem Anerkennen ihres Schuldbewusstseins und ihrer Einsicht in das, was sie da verkehrt gemacht hat. Und bei Gutenberg war es genau umgekehrt. Der wollte das erst kleinreden, wollte sich erst sozusagen drüber stellen. Durch dieses verzögerte und immer wieder sich hinausreden wollen und erst wenn das ganz übermächtig ist, dann zurücktreten, das denke ich, ist natürlich ein Bild, wo man sagt, der sieht das nicht ein, dass er da was falsch gemacht hat. Und das, denke ich, führt dann die Öffentlichkeit dazu, dass es ihm gerade extra beweisen will, dass er viel falsch gemacht hat. Und der ganze Konflikt ist irgendwie viel penetranter.
Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer über die Wurzeln und Motive des Verdrängens.